Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Ja, das hört man ja sehr oft, dass das irgendwie durch die Hormone verursacht sei oder halt Ausdruck einer Pubertätskrise und ähnlichem sei, unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Aber ist das Risiko tatsächlich größer, dass aus der Einsamkeit Depression wird, dass aus der sozialen Isolation Vereinsamung wird, dass aus Schlafstörungen chronische Schlafstörungen werden und dass aus autoaggressiven Impulsen es zu selbstverletzendem Verhalten kommt.
Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Im dritten Pandemiejahr wird immer offensichtlicher, dass auf die Bedürfnisse einer Gruppe ganz besonders vergessen wurde. Auf jene der Kinder und Jugendlichen. Wie geht es Ihnen im dritten Corona-Jahr? Wie ist Ihre psychische Verfassung? Und was kann man tun, wenn man bemerkt, dass Kinder und Jugendliche im persönlichen Umfeld mit der Situation nicht mehr zurechtkommen? Darüber spreche ich heute mit Herwig Oberlerchner, Psychiater und Vorstand der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt. Und bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Episode von Ganz offen gesagt sprechen wir über Selbstverletzung und Suizid. Solltest du dich in einer Krise befinden oder Suizidgedanken haben, sind unter folgenden Telefonnummern Menschen für dich da, die dir zuhören und dir helfen können. Unter 142 erreichst du rund um die Uhr die Telefonseelsorge. Unter 147 ist ebenfalls 0 bis 24 Uhr Rat auf Draht erreichbar, speziell für Kinder und Jugendliche. Und in Wien kannst du auch rund um die Uhr unter 01 313 30 den psychosozialen Notdienst anrufen. Und nun zu unserer Folge, ganz offen gesagt.
Lieber Herr Doktor, danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Gerne, gerne.
Wir haben am Anfang unseres Podcasts immer so eine Transparenzpassage, wo wir klären, woher wir einander kennen. Das ist schnell gesagt, wir haben uns heute das erste Mal getroffen.
Ja, tatsächlich. Nach einem kurzen Vorstellungstelefonat haben wir uns heute das erste Mal getroffen.
Genau. Und das Zweite ist, waren oder sind Sie für eine politische Partei tätig?
Nein, ich bin weder Parteimitglied noch für eine politische Partei tätig. Aber es gibt natürlich bestimmte Themen, die von bestimmten politischen Parteien aufgegriffen werden, mit denen ich mich identifizieren kann. Und dann bin ich durchaus auch bereit, mitzumachen. Konkret hat mir das Lakeside Hotel am Klagenfurter Ufer nicht gefallen. Und da gab es eine Initiative der Grünen, um dieses hässliche Hotel zu verhindern, und da habe ich tatkräftig mitgeholfen, hat aber leider nichts geholfen.
Es ist schlecht zu hören. Herr Doktor, Sie sind Vorstand der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Landesklinikum in Klagenfurt. Darf ich Sie gleich zu Beginn fragen, wie ist denn aus Ihrer Sicht, aus der Praxis, die Situation der Kinder und vor allem auch der Jugendlichen jetzt nach 2 Jahren Pandemie?
Ja, eine Einschränkung, was meine Kompetenz betrifft, muss ich schon platzieren, nämlich die, dass wir in der Erwachsenenpsychiatrie Menschen ab 18. Lebensjahr behandeln. Aber natürlich sind mir die Situationen an den Kinder- und Jugendpsychiatrien anderer Krankenhäuser, aber vor allem im Krankenhaus Klagenfurt, schon auch bekannt. Die Problematik der Jugendlichen ist ja nicht unähnlich den jungen Erwachsenen und deswegen habe ich da schon einiges mitbekommen. Was für uns wichtig war, war, dass es regelmäßig Umfragen in der Bevölkerung gegeben hat und in diese Umfragen auch Jugendliche und junge Erwachsene mit einbezogen waren und wir dann schon im Laufe des Jahres 20 und 21 gemerkt hat, dass es eine Gruppe gibt, die besonders vulnerabel erscheint und die unter den coronaspezifischen Maßnahmen doch in einem höheren Ausmaß gelitten hat. Und das waren die jungen Erwachsenen und die Jugendlichen. Wir wissen, dass zur Identitätsfindung und zur Persönlichkeitsentfaltung und Entwicklung Sozialkontakte unglaublich wichtig sind. Das erste Verliebtsein, die Partys, die man feiert, die Kontakte zu Gleichgesinnten, sei es in Sportvereinen oder in anderen Kontexten, waren doch für diese Menschen über 2 Jahre fast nicht oder stark eingeschränkt möglich. Schulbesuch, Besuch von Universitäten und so weiter. Sodass es nicht überraschend eigentlich war für uns, dass Depressivität zunimmt, dass in diesem Alter auch Suchtverhalten und damit meinen wir auch nicht substanzgebundene Süchte zunehmen, Essstörungen zunehmen, selbstverletzendes Verhalten zunimmt, Streitigkeiten innerhalb der Familie zunehmen, weil der Jugendliche und der junge Erwachsene noch nicht die Möglichkeit hat, hinauszugehen und mit jemand anderen über seine innerfamiliären Probleme zu reden. Also diese Gruppe hat wirklich einen hohen Tribut gezollt.
Da würde ich Sie gern was fragen, gerade zu Beginn der Pandemie, nämlich was diesen Tribut betrifft. Wurde ja sehr stark, also sehr schnell klar, dass dieses Virus besonders für Erwachsene, für ältere Menschen lebensgefährlich sein kann. Und da hat man von der Jugend Solidarität eingefordert und gesagt, so, ihr müsst jetzt auch verzichten, ihr müsst auch mithelfen, einkaufen für ältere Verwandte etc. Das ist ja auch passiert. Haben Sie den Eindruck, dass denn diese Solidarität, die von den Jugendlichen und jungen Menschen verlangt wurde, zurückgegeben wurde? Also gibt's da eine Solidarität auch in diese Richtung?
Also mein Eindruck ist, dass diese Argumente am Beginn der Corona-Pandemie durchaus akzeptiert wurden und dass man auch daraus Kraft gewonnen hat, wenn ich dieses und diese Einschränkung in Kauf nehme oder dieses Opfer eingehe, dass ich damit der älteren Bevölkerung helfe. Wir wissen aber jetzt, dass das mit der neuen Variante, mit Omikron, kein wirklich schlagkräftiges Argument mehr ist, weil diese Hochrisikogruppe der betagten Menschen wir nicht unbedingt mehr in dem Ausmaß sehen. Auf eigene Bedürfnisse zu verzichten, hält man halt nur einen bestimmten Zeitraum aus. Und ich glaube, dass dann nach dem ersten Lockdown der unter Anführungszeichen relativ normale Sommer sehr, sehr gut und wichtig war. Dass dieser Aufruf zur Solidarität irgendwann einmal dann einem genervten, jetzt aber nicht schon wieder, und jetzt wollen wir aber unsere Freiheit zurückgewichen ist für mich nachvollziehbar und klar.
Jetzt gibt es ja auch Initiativen von Schulsprecher, Schulsprecherinnen, in letzter Zeit sehr viele, wo sich Jugendliche aus Schulen zu Wort melden und sagen, wir wollen nicht durchseucht werden, wir wollen, dass die Schulpolitik eine andere wird. Und die Reaktion darauf ist sehr oft, scheint mir, liest man in Reaktionen von Leserinnen, Lesern, von Hörerinnen, Hörern, aber auch von der Politik, fast ein verächtlich machen. Ja, meine Güte, regt euch nicht so auf, so schlimm ist das nicht, also Krieg war schlimmer etc. Können Sie erklären, woher dieses Bedürfnis, das nicht ernst zu nehmen, das verächtlich zu machen, kommt?
Die kindlichen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der Jugendlichen wurden meines Erachtens zu wenig ernst genommen. Und wir haben ja auch aus diesem Grund in Kärnten dann eine Homepage gemacht, wo wir den Eindruck haben, dass ja Kinder und Jugendliche sich ja nicht in das Amt der Kärntner Landesregierung einklicken und dort versuchen herauszufinden, wo man Hilfsangebote hat, sondern man muss in einer kindgerecht, jugendgerecht und jungen Erwachsenengerechten Art und Weise Hilfsangebote anbieten. Diese Homepage www.wirhelfendir.at hat jetzt, wir haben die Klicks uns angeschaut und die Kontaktaufnahmen angeschaut, tatsächlich schon eine breite Gruppe von Jugendlichen erreicht. Und genau in dieser Homepage versuchen wir, Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen in ihrer jeweiligen Lebenswelt und genau ihre Verzweiflungszustände, ihren Überdruss, was Corona betrifft, zu beantworten. Wenn ich einsam bin, wenn ich mich selbst verletzen will, wenn mir Gefahr droht, dass ich mich alkoholisiere oder ähnliches mehr. Natürlich ist es eine Gruppe, die nicht gut organisiert ist, die keinen gemeinsamen Sprecher hat, so wie Seniorenverbände oder Erwachsenen sich hinter einer Lobby oder von einer Lobby gut vertreten wissen, haben wir das bei Kindern und Jugendlichen nicht. Man hat ihnen tatsächlich viel zu lange und viel zu intensiv Verzicht, Rücksichtnahme und Einsamkeit zugetraut und ich bin froh, dass letztendlich auch all diese Umfragen zu einem Umdenken geführt haben und jetzt diese Gruppe wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt wird.
Wie können denn Eltern, also das ist etwas, das ich auch oft gehört habe von Menschen mit Kindern, die gesagt haben, naja, wie können wir eigentlich feststellen, dass mein Kind, das ist ein Teenager, dass es ihr oder ihm tatsächlich schon sehr schlecht geht in Richtung Depression oder Angstzustände und es nicht einem, das ist eine blöde Formulierung, altersgemäßen Stimmungstief entspricht, also wo man dann auf sich selbst schließt und sagt, naja, mit 16 ist mir oft auch nicht gut gegangen. Wie geht das?
Ja, das hört man ja sehr oft, dass das irgendwie durch die Hormone verursacht sei oder halt Ausdruck einer Pubertätskrise und ähnlichem sei. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen aber ist das Risiko tatsächlich größer, dass aus der Einsamkeit Depression wird, dass aus der sozialen Isolation Vereinsamung wird, dass aus Schlafstörungen chronische Schlafstörungen werden und dass aus autoaggressiven Impulsen es zu selbstverletzendem Verhalten kommt. Ich glaube, dass es einfach sinnvoll ist, sich rechtzeitig Hilfe zu organisieren. Es gibt telefonische Beratungsmöglichkeiten, wenn man das anonym machen möchte. Es gibt aber natürlich auch, wenn man natürlich heutzutage mit Wartezeiten rechnen muss, die niedergelassenen Psychologinnen, die Kinderpsychiaterinnen, die Psychotherapeuten und letztendlich auch die Abteilungen, wo man kompetent Unterstützung und Beratung erfährt. Besser, das meine ich schon unterstreichen zu müssen, ist, wenn man sich frühzeitig Beratung holt und nicht so lange wartet, bis dann tatsächlich die psychische Erkrankung manifest geworden ist.
Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, merke ich das daran an der Dauer, an der ein Symptom besteht oder eben zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, eine Schlafstörung oder so?
Ja, die Dauer spielt eine große Rolle. Und es kann ja, die psychische Erkrankung tritt ja nicht sofort von einem Tag auf den anderen auf, sondern wir haben eine sogenannte Prodromalphase. Das sind also Vorstufen psychischer Erkrankungen. Also eine diffuse Ängstlichkeit verbunden mit Schlafstörungen. Es kann durchaus sein, dass das nach einer Zeit dann wieder von selbst aufhört, aber das können Vorstufen von schwereren psychischen Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen, sein. Und eines ist völlig klar im Kontext Psychiatrie, je früher eine Erkrankung kompetent behandelt wird, desto besser ist sie behandelbar.
Ist denn in Ihrer Beobachtung das auch zutreffend, dass wir zu wenig Plätze haben für Kinder- und Jugendpsychiatrie und für Psychotherapie, was ja auch immer wieder kritisiert wurde?
Das ist außer Zweifel so. Auch in Vor-Corona-Zeiten haben wir ja mit unseren erwachsenen, psychisch kranken Menschen intensive Gespräche geführt. Und wir haben ja gemeinsam mit den Betroffenen versucht, etiologische Modelle zu konstruieren, also ein Modell zu entwickeln mit den Betroffenen gemeinsam, woher könnte denn das kommen? Und als Psychoanalytiker, aber auch unabhängig davon, wissen wir, dass bestimmte Ereignisse, Rahmenbedingungen, Erziehungsmethoden in Kindheit und Jugend einen prägenden Einfluss haben. Und das ist oft genau der Boden, auf dem dann später durch zusätzliche Belastungs- und Stressfaktoren die psychische Erkrankung besteht. Also Kindheit, Jugend ist eine ganz wichtige, ganz besondere, ganz kostbare Zeit. Aber genau in dieser Zeit können natürlich schon die psychischen Erkrankungen von übermorgen mitverursacht werden.
Und da gibt es zu wenig Betreuungsangebot einfach.
Also wenn ich so mit den Angehörigen rede, wie schnell sie einen Platz bekommen an der Kinderpsychiatrie oder einen Therapieplatz oder Beratungsstunden oder was, dann habe ich den Eindruck, dass wir da eindeutig derzeit unterversorgt sind, zumindest was die aktuelle Situation betrifft. Wir hören ja immer wieder die Stimmen aus der Kinderpsychiatrie, dass die Stationen übervoll sind, dass das Betreuungsangebot nicht ausreicht, dass ambulante Therapieplätze in nicht ausreichendem Ausmaß vorhanden sind und so weiter. Auf der einen Seite muss man aber schon auch sagen, es gibt das Thema Resilienz. Und Kinder und Jugendliche haben eine hohe Resilienz. Die haben eine Widerstandskraft, eine grundsätzliche Bereitschaft, sich von auch schwierigen Zeiten wieder zu erholen. Wenn das soziale Umfeld passt, wenn die Familienatmosphäre passt, dann haben die Kinder große Chance, diese Pandemie jetzt auch unversehrt zu überstehen. Also ich will es nicht kleinreden, ich will es aber auch nicht dramatisieren. Wir wissen auch noch nicht, wie sich diese immerhin jetzt schon 2 Jahre auf die kindliche Entwicklung auswirken und was in den nächsten Jahren am Bedürfnissektor der späteren Erwachsenen dann plötzlich auftauchen wird. Stichwort Suchterkrankungen und so weiter.
Darf ich Sie auch gleich fragen in dem Zusammenhang, weil man immer, wenn man eben hört, also wir haben zu wenig Betreuungsangebot und Sie sagen, Angehörige erzählen Ihnen, Sie müssen so lange warten auf einen Platz. Was bedeutet denn das für die Erkrankung? Weil ich glaube, dass sich viele darunter gar nicht so viel vorstellen können, weil das ist ja kein gebrochenes Bein oder das ist ja jetzt nicht die Schulter, die ausgerenkt ist, dann wartet man halt länger. Aber was bedeutet das konkret für den Betroffenen?
Also im Erwachsenenbereich ist es derzeit in Kärnten durchaus so, dass die Wartezeiten bis zu mehrere Monate betragen. Und wenn ich auf einen Psychotherapieplatz warte, der kostengünstig oder sogar gratis ist, also in Kärnten bei Promente, bei der Caritas, bei der AVS oder auch in einigen wenigen anderen Einrichtungen, dann heißt das, dass ich auf eine Warteliste komme und 3-4 Monate auf dieser Warteliste dann verharre, mich regelmäßig melde und dann auch einen Platz kriege. Und wir ermuntern unsere Erwachsenen, halten Sie diese Wartezeit durch, Sie bekommen dann kompetente Hilfe, Sie haben dann 50 Stunden Psychotherapie. Dass diese Latenz bei Erwachsenen anders zu bewerten ist, als diese Latenz bei Kindern und bei Jugendlichen und noch dazu bei dekompensierten familiären Strukturen ist klar. Also da müsste doch innerhalb von 1 bis 2 Wochen ein entsprechendes Angebot da sein und das haben wir leider jetzt derzeit nicht.
Und was passiert dann? Also wie wirkt sich das auf den Zustand des Kindes, des Jugendlichen aus, wenn er warten muss, wenn sie warten muss?
Ganz unterschiedlich. Es kann sich derartig zuspitzen, dass dann eine Akutaufnahme absolut notwendig ist. Es kann sein, dass es sich tatsächlich um eine Krise handelt, die das Kind mit Unterstützung seiner Familie auch aus dem eigenen heraus wieder bewältigt. Ganz unterschiedlich. Aber die Hilfsangebote, die müssen einfach grundsätzlich einmal erreichbar sein und in absehbarer Zeit für diese Menschen zur Verfügung stehen. Wenn man nach einem Erstkontakt dann gemeinsam mit dem Kind als Elternteil wieder beruhigt nach Hause geht, wenn man sagt, okay, da ist jetzt nicht Gröberes zu befürchten, ist es genauso gut, als wie dann eben zum Beispiel eine konkrete Psychotherapie in die Wege geleitet wird. Aber eine rasche und kompetente Abklärung der individuellen Problematik in Begleitung oder unter Einbeziehung der Eltern oder sonstiger wichtiger Bezugspersonen ist ohne Alternative.
Wie empfinden Sie da die Politik? Also was ist Ihr Eindruck? Gibt es da jetzt nach 2 Jahren Pandemie ein größeres Verständnis dafür oder eine größere Bereitschaft? Oder sehen Sie da teilweise kein großes auf diese Problematik eingehen?
Naja, ich kann Ihnen da ein ganz praktisches Beispiel geben. Als wir am Beginn 2021, wir führen ja eine ganz exakte Suizidstatistik in Kärnten, den Eindruck hatten, dass es zu einer leichten Erhöhung von Suiziden im Jugendalter und bei jungen Erwachsenen kommt, sind wir sofort aktiv geworden. Wir wussten nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, aber ich habe auf ein sehr offenes Ohr mich verlassen können im Namen unserer Gesundheitslandesreferentin hier in Kärnten. Und es war dann klar, wir müssen aktiv werden, und wir konnten im Nu in Form einer Arbeitsgruppe diese Homepage zum Beispiel initiieren und auch dann aufs Netz gehen im Herbst schon. Also in der Geschwindigkeit Aufforderungen aus der unmittelbaren Behandlungsebene in die Politik zu tragen und dann schon eine Umsetzung wenige Monate danach zu erleben, halte ich für außergewöhnlich gut. Also da habe ich den Eindruck, dass die Ohren wirklich groß und offen sind und dass für diese Bedürfnislagen der Kinder und Jugendlichen in Kärnten zumindest eine hohe Vigilanz besteht.
Wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass mein Kind oder meine Nichte oder mein Neffe tatsächlich in eine Depression schlittert, wie spreche ich das an? Was kann ich tun? Was kann ich jetzt als Angehörige machen, wenn ich damit konfrontiert bin? Oder auch als Lehrerin, als Lehrer, wenn ich das mitbekomme? Kann ich da etwas durch eine richtige Ansprache in Gang bringen oder verbessern?
Also meine Empfehlung für Angehörige von Menschen in Krisen oder tatsächlich psychischen Erkrankungen ist das laute Denken. Also nicht ein wirkliches Gespräch führen, nicht Frage und Antwort, sondern lautes Denken. Ich mache mir Sorgen um dich. Dein Blick ist anders geworden. Du schaust aus, als hättest du nicht geschlafen. Es ist nicht leicht für dich, mit mir Kontakt aufzunehmen, mit mir zu sprechen, ich weiß. Aber ich möchte einfach sagen, wie ich dich jetzt gerade wahrnehme. Also das, was man am anderen wahrnimmt, in Worte kleiden und anbieten. Viel wird ja verschwiegen, viel wird nicht ausgesprochen. Gesprächskultur in Familien ist ausbaufähig. Aber dieses laute Denken scheint mir ein Rezept zu sein. Wenn man selber im Kontakt mit den betroffenen Menschen in Krisen oder in psychischen Erkrankungen nicht wirklich in eine Beziehung, in eine Kommunikation treten kann, dann kann man ja wichtige andere mit einbeziehen. Den Onkel, die Tante, irgendwelche Verwandte einbeziehen. Red du einmal bitte mit dem oder mit der. Komm einmal zu uns, reden wir gemeinsam. Ich habe diese Sorge, ich komme meinen Sohn nicht heran. Wie könntest du mir helfen? Und da kann ein Telefonat schon sehr hilfreich sein oder ein Gespräch im Plenum. Oder ich habe doch das schon initiiert, dass man einen Familienrat macht. Wir sind in Sorge um dich. Nicht nur ich allein als Vater oder Mutter oder Onkel, Tante, sondern auch die und die machen sich Sorgen um dich. Bitte nimm uns ernst. Was können wir für dich tun? Wir glauben, dass du traurig bist. Wir glauben, dass du, dann würde ich nicht gleich sagen, Hilfe brauchst oder irgendwo hin musst, sondern ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir mehr miteinander zu reden beginnen würden. So.
Und das heißt, die Angst, da was Falsches zu sagen, die würden Sie sagen, die ist übertrieben oft? Das ist, wenn man sich dann denkt, naja, besser nicht was Falsches sagen, besser nichts sagen, würden Sie sagen, nein, das ist kein guter Zugang.
Also dieses laute Denken ist immer ein guter Zugang. Was ich heute empfehlen würde zu vermeiden, ist Anklage, in Frage stellen, Entwertung. Was wichtig ist, diese Gespräche in einer relativen Ruhe, soweit es möglich ist, abspielen zu lassen, dieses Hyperarousal, diese emotionale Eskalation, die sollte man vermeiden, weil das führt zu Stress, und im Stress kann man sich nicht öffnen, im Stress kann man nicht klar denken, im Stress kann man nicht gut kommunizieren.
Jetzt habe ich in einem Gespräch mit Ihnen gelesen, was ganz interessant ist, und zwar, dass diese Krise, die Pandemie, für die Generationen unterschiedlich empfunden wird, auch unterschiedlich verarbeitet wird. Und da meinten Sie, das habe ich wirklich interessant gefunden, dass es für die ältere Generation, obwohl sie quasi vom Virus mehr bedroht wird, teilweise leichter ist, mit der Pandemie umzugehen, als für die Jugendlichen und für die Jungen. Warum ist das so, Herr Doktor?
Also die Erwachsenen, die, mit denen ich Gelegenheit hatte, drinnen im Krankenhaus oder im Kontext meiner Praxis zu reden, die sagten dann oft, ich habe einfach auch schon erlebt. Ich war wegen einer Infektionserkrankung in meinem Kindesalter in Quarantäne und mehrere Wochen im Krankenhaus. Es war eine schlimme Zeit, aber ich habe sie überstanden. Wer 60, 70, 80 Jahre Leben unter Anführungszeichen unter sich hat, hat ja nicht nur Idylle und Schönes erlebt, sondern die eine oder andere Krise durchgestanden, hat Resilienz, also die Fähigkeit entwickelt, kreativ mit schwierigen Situationen umzugehen. Verzicht auf soziales Miteinander ist für Erwachsene natürlich leichter zu ertragen als für Kinder und Jugendliche. Interessant waren vor allem auch am Beginn der Pandemie die Rückmeldungen der chronisch psychisch Kranken. Schizophrene, die meinten, also ich habe zwei akute Psychosen schon gehabt, dagegen ist ja die Pandemie ein Honiglecken. Also diese psychotischen Schübe, die mit Verlust der Autonomie einhergehen, wo man das Gefühl hat, sich selbst zu verlieren, sind so mit Angst und Anspannung verbunden, da war der Lockdown für diese Patienten keine große Herausforderung. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck gehabt, dass die dann auch auf eine besondere Art und Weise achtsam und selbstfürsorglich mit sich umgegangen sind. Mein Facharzt ist nicht erreichbar. Ich weiß, dass ich meine Medikamente nehmen muss. Ich weiß, dass ich ein sensibler, dünnhäutiger Mensch bin. Ich weiß, dass ich in einer solchen Verfassung besonders gut auf mich schauen muss. Ich weiß, dass jetzt das eine Stresssituation ist, wo ich vermeiden sollte, Alkohol zu trinken. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass viele Sonden, viele Botschaften, die diese Menschen so im Laufe ihrer psychiatrisch-psychotherapeutischen Karriere in diesem Begleitetsein plötzlich ganz stark in Erinnerung gerufen haben. Wir haben ja nicht wesentlich mehr psychisch Kranke aufnehmen müssen im Kontext Erwachsenenpsychiatrie. Wir mussten ja aufgrund der Quarantänebedingungen Betten sperren. Wir mussten aufgrund von Personalmangel etwas zurückfahren mit unserem stationären Angebot und sind trotzdem ausgekommen.
Ist das eine Art, also was Sie da beschreiben, wenn ich dazuhöre, habe ich das Gefühl, da gibt es eine Art Kompetenz quasi, mit einer Krise umzugehen, die dann bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung wesentlich höher ist als bei jemandem, der vielleicht noch nie in so einer Ausnahmesituation war?
Nicht gerade wesentlich höher, aber diese Kompetenz zum Selbstmanagement haben viele dieser Patienten, ja. Und die sind dann sehr rücksichtsvoll und liebevoll mit sich selber umgegangen. Ich muss jetzt besonders gut auf mich schauen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Pandemie hat ja für diese Menschen auch Vorteile. Ich muss nicht dorthin gehen, ich muss nicht den nächsten Termin in Präsenz wahrnehmen. Ich habe diesen Stress und diese Herausforderungen nicht. Ich darf jetzt einmal mich zurückziehen. Ich darf in meinen eigenen vier Wänden bleiben. Also der Druck, der gesellschaftliche Druck hat ja etwas abgenommen diesen Menschen gegenüber.
Das ist tatsächlich etwas, das man häufig auch gehört hat von Freunden, Freundinnen, Bekannten mit depressiven Erkrankungen oder auch mit Angsterkrankungen, die gesagt haben, naja, aber so, das nimmt mir fast ein bisschen Stress, dass ich jetzt gerade sozial nicht funktionieren muss.
Ja, zweifelsohne, ja.
Und warum war es für die jungen Menschen schwieriger als für die Älteren? Warum würden Sie das sagen?
Naja, die haben ja nicht diesen Jahre- und jahrzehntelangen Erfahrungsschatz in sich gespeichert. Die haben ja in ihren Schatzkisten nicht die Erfahrungen, Krisen überstanden zu haben, sondern die sind ja gerade drauf und dran, das Werkzeug zu lernen, den Werkzeugkoffer sich anzueignen. Wie gehe ich in schwierigen Situationen mit mir selber um? Also die haben diesen Rückhalt im eigenen Inneren noch nicht gehabt. Das Zweite ist, wir Erwachsene merken oft, dass es ein bestimmtes Verhalten nicht nur mir gut tut, sondern auch eine stark prosoziale Komponente hat. Ich tue damit auch der Gesellschaft was Gutes, den vulnerablen Gruppen etwas Gutes. Und ich will nicht sagen, dass Kinder und Jugendliche rücksichtslos sind, im Gegenteil, oft sehr rücksichtsvoll. Aber das Ausharren, das Durchhalten vom Verzicht ist für diese Gruppe einfach schwieriger.
Jetzt haben Sie an einer Studie mitgearbeitet von der Fachzeitung The Lancet, einer ganz renommierten Fachzeitschrift. Und Sie sind einer der ganz wenigen österreichischen Wissenschaftler, die da mitgemacht haben, zum Thema Suizid während der Pandemie 2020. Ja, und Sie haben dafür Kärnten die Zahlen erhoben und das beobachtet. Und da kam heraus, dass er tatsächlich zurückgegangen ist, während das 2021 leider, glaube ich, Sie werden mir das gleich sagen, wieder auf dem Originalniveau war. Wie würden Sie sich das erklären?
Ja, die Erklärung, warum wir bei dieser Studie mitmachen konnten, ist ganz einfach. Wir haben eine tagesaktuelle Suizidstatistik und das haben nur ganz wenige Länder und Regionen. Das heißt, ich kann heute punktgenau sagen, wie viele Menschen bedauerlicherweise sich das Leben genommen haben, auf welche Art, in welcher Altersgruppe, in welcher Berufsgruppe und ähnliches mehr. Und das hat uns natürlich prädestiniert, unsere Zahlen auch für diese internationale Studie zur Verfügung zu stellen. Das für uns interessanteste oder aussagekräftigste Ergebnis war das, dass im ersten und im vierten Lockdown die Suizidzahlen zurückgegangen sind und eine weitere Parallele, in diesem ersten und im vierten Lockdown hat sich in Kärnten keine Frau das Leben genommen. Also wir haben da dann natürlich viele Gespräche und geführt und darüber nachgedacht, wie das zustande kommen könnte. Und die Antworten sind relativ banal. Man darf nicht hinaus. Man kann nicht zu den Suizidorten fahren. Die Familie passt mehr auf. Man geht nicht in die Apotheke, um sich Medikamente zu organisieren oder ähnliches mehr. Also einfach ein Mangel an Möglichkeiten, ein vermehrter familiärer Zusammenhalt. Einsame Menschen wurden doch regelmäßig von ihren Familien und so weiter kontaktiert. Und was ganz sicher in den wohlhabenden Ländern natürlich eine Rolle spielt, psychosoziale Versorgungseinrichtungen haben auch im Lockdown funktioniert. Wir haben halt keine live-ambulanten Gespräche geführt, sondern wir haben Telefonate geführt und Nachbetreuung gemacht. Wir haben über den psychiatrischen Not- und Krisendienst besonders vulnerable Menschen in Krisen trotzdem aufgesucht, halt mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und ähnliches mehr, sodass da die Suizidzahlen zurückgegangen sind. Also funktionierende Versorgung bei gleichzeitiger geringerer Möglichkeit, einen Suizidplan konkret umzusetzen. Dazu kommt noch, dass Lockdown, insbesondere der erste Lockdown, Stress macht. Und Stresshormone wirken antidepressiv. Wir verwenden ja diese Logik auch in unserer medikamentösen Begleitung. Wir geben ja Medikamente, die bestimmte Überträgersubstanzen im Gehirn erhöhen. Und das ist nicht nur das Serotonin, sondern das sind auch andere Katecholamine. Das heißt, Stress wirkt vorübergehend antidepressiv. Akuter Stress, kurzfristig, aushaltbar, über eine gewisse Zeit. Chronischer Stress bewirkt das genaue Gegenteil. Dann kann eben Depressivität und Suizidalität zunehmen. Deswegen war uns ja so ein Anliegen, diese Suizidstatistik fortzusetzen und zu beobachten, wie wirkt sich denn das weiter aus. Der Zusammenhang Suizidalität und Arbeitslosigkeit ist klar, aber wir hatten wahrscheinlich aufgrund der großzügigen und ökonomischen Unterstützung der Betriebe, aber auch zum Beispiel im Sinn von Kurzarbeit, keinen deutlichen Zusammenhang gesehen zwischen Suizidalität und Arbeitslosigkeit. Die Suizidzahlen 2021 sind jetzt wieder auf dem Niveau der Vor-Covid-Zeiten. Nicht höher, nicht niedriger. Ich bin überrascht, dass sie nicht höher sind und freue mich natürlich sehr darüber, weil ja die Belastung von verschiedensten Berufsgruppen enorm ist. Beurteilen kann ich es vor allem für das Krankenhauspersonal, aber natürlich sind viele, viele andere Berufsgruppen bis hin zur Exekutive extrem unter Anspannung und das seit Jahren und das höhlt letztendlich kräftemäßig aus und kann natürlich auch letztendlich in eine depressive Verstimmung einmünden.
Jetzt haben wir über Suizidzahlen und Suizid gesprochen. Wie bewerten Sie denn die generelle mediale Berichterstattung zu dem Thema? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das müsste man dringend verbessern? Sind Sie damit zufrieden? Wie sehen Sie das?
Also wir machen einmal im Jahr eine große Suizidpräventionstagung und die letzte Tagung im September 2021 war für mich echt ein sehr freudiges Erlebnis. Wir hatten auf dem Podium die Chefredakteure zweier großer Tageszeitungen in Kärnten und beide kannten den Werther-Effekt, nämlich dass sich durch Berichterstattung Nachfolgesuizide verursachen kann. Beide kannten den Papageno-Effekt, das heißt, wenn ich über jemanden schreibe, der seine Krise konstruktiv durchlitten hat, wenn jemand sich in der suizidalen Krise kompetent um Hilfe gekümmert hat und wenn man über so jemanden Bericht erstattet, dass dann die Suizidzahlen zurückgehen. Wir haben vor 5, 6 Jahren mit dieser Suizidpräventionstagung begonnen und wir hatten damals noch kein Verständnis in den Medien. Und da hat sich in der Landschaft, in der Berichterstattungslandschaft in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Wir waren aber auch sehr lästig. Wir haben Leserbriefe geschrieben, wir haben in den Medien diese Berichterstattung auch angekreidet. Wir haben den Werther-Effekt anhand besonders brisanter Einzelereignisse nachweisen können und haben jetzt eine hohe Bereitschaft, vorsichtig zu berichten. Wir haben eine hohe Bereitschaft, mit uns im Vorfeld einer Berichterstattung Kontakt aufzunehmen, sich beraten zu lassen. Und ja, ich glaube, dass diese Arbeit jetzt auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist.
Was würden Sie sagen, es hören ja auch viele Medienmacher, Macherinnen den Podcast, was tatsächlich sehr wichtig ist, wenn man einen Bericht macht, eine Reportage macht zum Thema Suizid?
Ich glaube, dass einmal grundsätzlich die Frage gestellt werden soll, warum will ich über dieses Ereignis berichten? Ist es, um Sensationslust zu befriedigen? Oder ist es, weil man glaubt, dass die Öffentlichkeit ein Recht hätte, aufgeklärt zu werden? Aber wenn man als eigenes Motiv in sich entdeckt, ich will eigentlich mit meiner Berichterstattung dazu beitragen, dass es sowas nicht mehr gibt und dass Menschen in Not sich rechtzeitig um Hilfe kümmern und dass Hilfsangebote publik werden, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, nämlich Hilfsangebote zu skizzieren und Menschen in Not, die ihre Krise konstruktiv bewältigt haben, zu porträtieren. Der Sprung aus dem Fenster mit dem Verlauf der Fluglinie, die Blumen und Kerzen am Boden des Punktes, wo der Mensch aufgeprallt ist, darzustellen, ist schlicht schlechter Journalismus, geschmacklos und obendrein gefährlich.
Das heißt, Sie würden sagen, man sollte mehr auch die Hilfsangebote porträtieren und weniger den Fehler machen, quasi den Sensationsmoment an diesen gewaltsamen Todesarten auch noch zu betonen und zu unterstreichen.
Genau, weil und da gibt es ja jetzt doch einiges an Publikationen zu diesem Werther-Effekt, diese Form von Berichterstattung einfach mit einem erhöhten Risiko von Folgesuiziden einhergeht, Werther-Effekt, und das will doch niemand.
Herr Doktor, eine andere Frage hätte ich noch zu dem Sozialleben, in dem wir uns momentan alle so befinden, im zweiten oder eigentlich schon dritten Pandemiejahr. Wie kann man aktuell einer gewissen Art von sozialen Kontrolle entkommen oder wie kann man damit umgehen? Ganz stark momentan ist das beim Thema Impfen der Fall. Ja, also es gibt eine sehr starke Zuspitzung zu dem Thema für Einzelne, wenn man zum Beispiel umgeben ist von einer sehr impfkritischen Familie oder sogar Impfgegnern. Da gibt es tatsächlich Fälle, wurde mir erzählt schon, wo man sich heimlich geimpft hat, wo sich Jugendliche heimlich impfen, damit die Eltern, die dagegen sind, das nicht mitbekommen. Wie kann man sich in so einem Spannungsfeld momentan bewegen?
Ja, das Spannungsfeld ist tatsächlich enorm. Noch dazu, wo man ja sagen muss, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich wir einen Trend zu einer Individualisierung feststellen. Jeder Mensch ist einzigartig. Meinungsvielfalt ist ein ganz wichtiges Element unserer Gesellschaft. Wir sind auch stolz darauf, dass wir diese Toleranz für dieses breite Spektrum an Meinungen haben. Und jetzt erleben wir plötzlich den Auftrag, eine Gegenbewegung zuzulassen, nämlich dass wir fremdbestimmt werden, dass wir uns Vorschriften machen lassen, die vielleicht auch gut argumentiert werden, aber wo meine individuelle Entscheidung hinterfragt wird und wo das Wohl des Kollektivs als höheres Gut dargestellt wird als die Individualität. Und das bringt uns natürlich in eine ziemliche Schere, in eine ziemliche Kluft. Und das scheint momentan nicht ganz einfach zu sein. Dazu kommt noch, dass wir früher gewohnt waren, Autoritäten zu glauben und zu vertrauen und uns gut geleitet und begleitet und geführt empfunden haben. Und ich glaube einfach, dass da die politischen Verantwortungsträger an Vertrauen eingebüßt haben. Nicht zu Unrecht. Wir haben ja einiges an wirklich peinlichen Skandalen in den letzten Jahren zu verzeichnen gehabt. Also als ich Kind war und Jugendlicher war, da war das, was Kreisky gesagt hat, wahr und echt und nachvollziehbar und dem konnte man vertrauen. Das war eine integre Persönlichkeit. Mhm. Und das Zweite, was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, ist das, dass wir früher nicht so einen hohen Grad an Individualisierung hatten. Das heißt, es war etwas leichter, persönliche Bedürfnisse hintanzustecken, auf etwas zu verzichten zum Wohle des Kollektivs. Also damit meine Familie es gut hat, mache ich das und das. Oder damit meine Dorfgemeinschaft oder eben diese Bevölkerung es gut hat. Die Bereitschaft für andere zu verzichten nimmt meines Erachtens ab. Also diese Fähigkeit zur Solidarisierung mit anderen Menschen, mit anderen Bedürfnislagen nimmt meines Erachtens ab. Auf der anderen Seite ist es klar, wir haben es mit sehr vielen sehr differenzierten, sehr gebildeten, sehr interessierten Menschen zu tun und die wollen natürlich auch fundierte Information bekommen und es ist heutzutage nicht leicht, zwischen guter, wissenschaftlich fundierter Information und Information aus anderen Kanälen zu unterscheiden.
Was würden Sie dem Kind oder dem Jugendlichen raten? Das ist tatsächlich gibt es da einige Fälle, der sich impfen lassen will und wo die Eltern dagegen sind und man dann quasi das irgendwie an ihnen vorbei machen müsste. Man möchte es, aber man ist da unter Druck. Was kann man diesen Menschen raten?
Naja, die Problematik bei den Kindern und Jugendlichen, wenn sie gar noch minderjährig sind, ist ja besonders prekär. Aber wir haben das ja auch in Ehepaaren mehrfach gehört, dass ein Partner sich heimlich impfen ließ, um eben der angekündigten Trennung zu entgehen und ähnliches mehr. Meine Meinung ist, dass grundsätzlich jeder Mensch seine eigene Meinung vertreten sollte und auch danach leben sollte. Das heißt, wenn ich in einer Beziehung mich wiederfinde, wo jemand sagt, und das zur Bedingung für das Fortbestehen dieser Beziehung macht, dass ich etwas tue, was er will und nicht, was ich will, dass diese Beziehung per se schon eine sehr hinterfragenswürdige ist. Ja. Weil das höchste Gut, das ich in einer Beziehung jemandem vermitteln kann, ist, ich respektiere deine Meinung und deine Haltung. Wenn das in einer Beziehung nicht möglich ist, dann würde ich diese Beziehung hinterfragen.
Jetzt hat man diese Chance ja auf der Ebene der Erwachsenenbeziehung, aber eben als Kind oder Jugendlicher ist es schwierig, wenn jetzt die Eltern zum Beispiel Impfgegner sind und man selbst aber geimpft werden möchte und das anders sieht. Was würden Sie da für eine Möglichkeit sehen, aus dieser Spannung herauszukommen?
Ja, das ist tatsächlich ein Dilemma. Das ist tatsächlich ein Dilemma. Das Kind ist von der Unterstützung der Eltern abhängig. Das Kind wird gezwungen, die Meinung der Eltern zu übernehmen. Und wenn es nicht dazu bereit ist, wird ihm Liebesentzug oder noch Schlimmeres, materieller Entzug oder was immer angedroht. Das ist ein extremes Dilemma. Diese Eltern brauchen Hilfe. Nicht das Kind, dass es sich zu einer Meinung und zu einer Einstellung durchgerungen hat, sondern meines Erachtens brauchen da die Eltern Hilfe, die nicht in der Lage sind, eigene Bedürfnislagen von den Bedürfnislagen ihrer Kinder zu differenzieren.
Jetzt machen wir noch einen ganz scharfen Schnitt thematisch, und zwar Ihr Spezialgebiet oder eines Ihrer Spezialgebiete ist Psychiatrie im Nationalsozialismus. Sie haben auch wahnsinnig viel geforscht und publiziert zu den NS-Euthanasieverbrechen am Klinikum Klagenfurt. Sie sind da überhaupt federführend in der Aufarbeitung gewesen und immer noch. Jetzt würde ich Sie gern fragen, nachdem Sie auch aktiv sind in der Erinnerungskultur in Kärnten jetzt. Also bleiben wir spezifisch im Bundesland, aus dem ich ja auch komme und das ich auch gut kenne. Wie erleben Sie denn, also Sie waren da zum Beispiel auch initiativ bei der Umbenennung von Straßen, da gibt es im Speziellen eine, die den Namen von einem ehemaligen Arzt trägt, der bei Zwangssterilisationen mitgemacht hat oder sie selbst durchgeführt hat etc. Wie erleben Sie denn in Kärnten die Bereitschaft zur Erinnerungskultur in den letzten 10, 15 Jahren?
Also in Kärnten haben wir ja viele Straßennamen, die hochgradig kontaminiert sind, aber zwei Straßennamen bereiten uns doch erhebliches Magendrücken und das ist die Franz-Baller-Gasse. Franz Baller war der Chirurg an der chirurgischen Abteilung, Primarius, der für die Sterilisationen bei Männern zuständig war und sein Pendant an der Gynäkologie war der Viktor Hies. Und wir wissen von, die Datenlage ist und die Quellenlage ist karg, aber wir wissen von ungefähr 600 Zwangssterilisationen ab 01.01.1940, wo dieses unsägliche Gesetz dann in Kraft getreten ist. Ich hatte ja dann lang das Gefühl, diese Straßennamen austilgen zu müssen, also die Namen wegzumachen. Und jetzt habe ich aber auch inzwischen die Überzeugung, dass es viel klüger ist und auch konsequent, aber seine Gedenkkultur betrifft, wenn man die Straßennamen beibehält, aber Zusatztafeln macht mit Zusatztexten. Und einen solchen Zusatztext für die Franz-Baller-Gasse haben wir jetzt gemeinsam formuliert. Das war ein relativ sehr konstruktives Vorgehen im Herbst und wir werden jetzt hoffentlich demnächst an der Franz-Baller-Gasse ein entsprechendes Mahnmal, einen Gedenkstein aufstellen, wo wir dann einfach schreiben, wer Franz Baller war und wir werden diese Gelegenheit nutzen, der Opfer zu gedenken. Weil wir wollen ja nicht die Täter von damals immer wieder in Erinnerung rufen, sondern wir wollen die Opfer in Erinnerung rufen, die ja damals dieser menschenverachtenden erdbiologischen und rassenhygienischen Wahnsinnsideologien ausgeliefert waren. Die Gedenkkultur in Kärnten hat Fortschritte aufgenommen. Wir haben an der psychiatrischen Abteilung in Klagenfurt ein Mahnmal. Wir haben unsere jährliche Gedenkfeier im Friedhof Annabichl. Es wird gerade jetzt ein Mahnmal geplant und ist schon in der Umsetzung am Zentrum für Altersmedizin, wo jenes Hinterhaus war, wo nochmals ungefähr 700 Menschen damals getötet wurden. Wir haben die Initiative der Stolpersteine in Klagenfurt gehabt und wir haben immer wieder die Möglichkeit, in den Medien zu diesem Thema uns zu präsentieren. Man hat ja früher so die Einstellung gehabt, wir machen ein Event, einen Paukenschlag, eine große Gedenkfeier, dann entschuldigen wir für uns für alles, was jemals passiert ist und dann schwamm drüber. Inzwischen wissen wir, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern wir haben den Weg eingeschlagen, in gewissen zeitlichen Abständen aus verschiedensten Blickwinkeln heraus diesem Thema uns anzunähern. Und das Zweite, wir versuchen jetzt eher so eine personalisierte Form der Gedenkkultur zu machen, erinnern an Einzelschicksale, was zum Beispiel durch die Stolpersteine ja gemacht wird. Wir haben jetzt auch einiges publiziert zu diesem Thema der betroffenen Familien beziehungsweise von betroffenen Einzelpersonen. Das kommt dem Leser, demjenigen, der sich für das interessiert, näher. Die Identifikation mit dem Schicksal ist unmittelbarer. Abstrakte Zahlen, so grausam sie sind, berühren uns weniger als wie das Einzelschicksal.
Eine letzte Frage noch, die mich interessieren würde, weil Sie sich doch so intensiv mit dem Thema Psychiatrie, Nationalsozialismus, Eugenik auseinandergesetzt haben. Sehen Sie in manchen Wortmeldungen der letzten zwei Jahre, sehen Sie tatsächlich so etwas wie eine Debatte, war es ja keine, wie ein Auftauchen wieder von unsäglichen Dingen, wie ernsthaft darüber diskutieren, wie viel wert ist ein Leben? Oder es sind ja nur alte Leute, die leben ja eh nicht mehr lang und so. Es gab ja leider Gottes immer wieder so unsägliche Wortmeldungen. Wie haben Sie das erlebt als jemand, der sich wirklich Jahrzehnte damit auseinandergesetzt hat, historisch?
Also das jetzt seit 1. Jänner in Kraft getretene Sterbeverfügungsgesetz hat ja einen langen Vorspann. Und es gab ja eine Parlamentsenquete in Wien im Parlament, wo ich mit Kolleginnen und Kollegen, die wir damals auch ein gemeinsames Buch verfasst haben, dabei sein konnten. Und wir konnten interessierten Parlamentsmitgliedern erklären, den Zusammenhang oder den potenziell prekären Zusammenhang zwischen Sterbeverfügungsgesetz und den Ereignissen im Dritten Reich. Und da habe ich den Eindruck gehabt, dass wir da großes Gehör gefunden haben. Das Sterbeverfügungsgesetz ist sehr vorsichtig formuliert, ist trotz der Kürze, die im Vorlauf und der Eile, die offensichtlich geboten war im Vorlauf, für mich ein Gesetz, das eine nicht stigmatisierende Wortwahl hat, das vorsichtig ist, aber gleichzeitig gut abgegrenzt zwischen dieser Debatte des lebenswerten und lebensunwerten Lebens. Es implementiert die Beiziehung von Psychologen bzw. Psychotherapeuten, aber auch vor allem von Fachärzten für Psychiatrie. Es implementiert die Verpflichtung, suizidpräventive Maßnahmen und so weiter zu besprechen und das auch zu dokumentieren. Also ich finde, dass dieses Gesetz der aktuellen Situation genügt. Die prekärere Debatte erlebe ich dann oft, wenn es um Umgang mit chronisch psychisch kranken Menschen oder auch in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigten Menschen geht. Da habe ich schon oft das Gefühl, dass da noch so alte, modrige Argumente und Einstellungen oft zum Vorschein kommen, wie eben lebenswert und lebensunwertes Leben. Gott sei Dank sind wir aber, was diese düsterste Zeit der Medizingeschichte betrifft, meilenweit entfernt. Die Zwangssterilisation ist heutzutage kein Thema mehr. Die Tötung von Menschen ist Gott sei Dank kein Thema mehr. Aber was uns schon bewusst sein muss, ist, wie diese Ereignisse von damals auch heute noch nachwirken. Es ist ein momentan sehr, sehr intensives Forschungsthema, transgenerationale Weitergabe psychischer Strukturen. Das heißt, das Kind, das erleben musste, dass seine Mutter deportiert wurde, umgebracht wurde, ist traumatisiert, gibt dieses Trauma auf die nächste Generation weiter. Familien wurden damit konfrontiert, dass Erbtafeln gezeichnet wurden, Menschen aus der unmittelbaren Umgebung als nicht lebenswert eingestuft wurden oder zwangssterilisiert wurden. Das induziert Schamgefühle und auch die werden transgenerational weitergegeben. Ich habe 53 Familien kennengelernt, die Opfer während des Nationalsozialismus an der Klagenfurter Psychiatrie zu beklagen hatten und diese Einblicke in die innerfamiliären Dynamiken hat mich erschüttert. Das geht in die vierte, fünfte Generation. Dieses Schweigen, nicht drüber reden dürfen, heikle Themen nicht ansprechen, diese Familientabus und Familiengeheimnisse werden über die Generation weitergegeben und haben noch immer einen für diese Generation nachhaltigen Effekt. Die vierte Generation, die ist mutig, die setzt sich damit auseinander, die geht in Familientherapie, die schreiben Familienchroniken und arbeiten jetzt diese Geschehnisse auf und das finde ich extrem wichtig.
Ja, ist auch bewundernswert. Aber wie sind Sie zufrieden oder wie beurteilen Sie die Debatten bezüglich der Pandemie in den letzten 2 Jahren, auch bezüglich wessen Leben muss man schützen? Und auch jetzt kämpfen ja auch viele Familien mit Risikokindern, mit sogenannten, das ist jetzt auch schon so ein Begriff, den man so gedankenlos verwendet, darum gesehen zu werden und gehört zu werden. Wie nehmen Sie mit diesem ganzen historischen Vorwissen das wahr, wie man aktuell damit umgeht?
Naja, je nachdem, mit welcher Bevölkerungsgruppe, Altersgruppe, mit welchem Geschlecht, mit welcher individuellen Bedürfnislage man sich gerade identifiziert, das wird am nächsten rücken. Und habe ich einen krebskranken Angehörigen zu Hause, habe ich andere Einstellungen, als wie wenn ich im Lockdown ein autistisches Kind zu versorgen hatte und ähnliches mehr. Ich glaube, wenn wir Respekt haben von der je individuellen Lage Und wenn wir aufmerksam zuhören, in welchen schwierigen Situationen Menschen gerade stehen, dann ist das das für mich zentrale: Respekt vor dem anderen, Respekt vor seiner Haltung, Respekt vor seiner aktuell schwierigen Lebenssituation und nicht das Gegeneinander ausspielen. Also es dürfen auf diesem Planeten zwei Menschen parallel bedürftig sein und nicht nur einer und der andere nicht. Also diese Bereitschaft, der Not des anderen respektvoll zu begegnen, heißt nicht gleichzeitig, dass meine eigene Not in den Hintergrund rücken muss.
Das ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Oberlechner, für Ihre Zeit und für dieses lange, schöne Gespräch.
Das war es schon wieder mit Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann.
Missing Link.